Ja, dann schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung zu euch hier ins Weinviertel nach Mistelbach. Es ist zum Predigen bin ich heute das erste Mal hier. Vor einigen Jahren, sicher schon 5 Jahre her, war ich schon mal hier, damals um ein Projekt vorzustellen. Ich möchte noch ein paar Worte zu mir sagen, dass ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ich bin in der evangelikalen Gemeinde Wien-Meidling zu Hause, darf von dort liebe Grüße mitbringen und besonders auch von meinen Eltern Regina und Raimund Harter. Die waren ja letztes Jahr, meine ich, bei eurer Gemeindefreizeit mit dabei. Ich wohne und arbeite in Wien, und zwar arbeite ich an einer Sprachschule. Das heißt, ich darf Migranten dabei helfen, Deutsch zu lernen, sich besser in Österreich zurechtzufinden. Das ist eine sehr schöne Aufgabe. In aller Regel mache ich das auch sehr gerne. Und seit kurzem verlobt mit Deborah. Und bevor die Frage kommt, warum ist sie denn heute nicht mitgekommen? Ja, das liegt daran, dass wir leider noch in einer Fernbeziehung leben müssen. Die Debbie ist nämlich Schweizerin und sie lebt auch noch dort. Wir durften uns vor einem knappen Jahr über eine christliche Partnervermittlung, also online, erkennen und lieben lernen. Und ja, so Gott will, wird diese Zeit der Fernbeziehung aber eben bald zu Ende gehen. Im Laufe des Frühjahrs ist geplant, dass sie nach Wien zieht, und sie hat gerade diese Woche auch eine Jobzusage bekommen für einen Job, den sie spätestens zum 1. Juni antreten wird. Darüber sind wir auch sehr froh. Das nächste große Thema ist dann natürlich auch eine Wohnung zu finden. Aber ja, wir vertrauen darauf, dass Gott das auch weiter so führt und segnet, wie er es bis jetzt getan hat. Ja, so viel mal zu mir. Als ich irgendwann im Herbst mal erfahren habe, was denn der Predigttext für heute ist, und ich dann einen ersten Blick in das Kapitel 1. Samuel 11 geworfen habe, sage ich ganz offen, war mein erster Gedanke: Was soll ich damit denn anfangen? Und ich gebe auch zu, es hat mich auch einiges an Kampf auch gekostet, mich auf diesen Text einzulassen. Es war dann auch gerade kurz vor und kurz nach Weihnachten auch sowohl beruflich als auch gemeindlich sehr, sehr viel los. Auch in den letzten Tagen war ich auch gesundheitlich noch etwas angeschlagen. Aber ja, ich durfte mit Gottes Hilfe dann auch die Herausforderung annehmen. Genau, ich möchte uns jetzt dann also mal den Text lesen, und er wird, und ja, ich hoffe, ich komme mit dem Ding da zurecht.
Er hat ein paar Sekunden Verzögerung.
Starthilfe. Gut, also ich lese dann 1. Samuel 11 ab Vers 1. Ich lese das ganze Kapitel aus der Übersetzung Schlachter 2000. Und Nahas der Ammoniter zog herauf und belagerte Jabes in Gilead. Da sprachen alle Männer von Jabes zu Nahas: Schließe einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienen. Aber Nahas der Ammoniter antwortete ihnen: Unter dieser Bedingung will ich mit euch einen Bund schließen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit auf ganz Israel Schmach bringe. Da sprachen die Ältesten von Jabes zu ihm: Gib uns 7 Tage Frist, dass wir Boten senden in das ganze Gebiet Israels. Wenn es dann niemand gibt, der uns rettet, so wollen wir zu dir hinausgehen. Da kamen die Boten nach Gibea Saul und sprachen diese Worte vor den Ohren des Volkes. Da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte. Und siehe, da kam gerade Saul vom Feld hinter den Rindern her und sprach: Was hat das Volk, dass es weint? Da erzählten sie ihm die Worte der Männer von Jabes. Da kam der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Und er nahm ein Gespann Rinder und zerstückelte sie und sandte Stücke davon durch Boten in alle Gebiete Israels und ließ sagen: Wer nicht auszieht Saul und Samuel nach, mit dessen Rindern wird man es genauso machen. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, so dass sie auszogen wie ein Mann. Und er musterte sie bei Besek, und es waren 300.000 von den Söhnen Israels und 30.000 von den Männern Judas. Und sie sprachen zu den Boten, die gekommen waren: So sollt ihr zu den Männern von Jabes in Gilead sagen: Morgen soll euch Rettung zuteil werden, wenn die Sonne am heißesten scheint. Als die Boten kamen und dies den Männern von Jabes verkündigten, da wurden sie froh. Und die Männer von Jabes sprachen: Morgen wollen wir zu euch hinauskommen, dann könnt ihr mit uns tun, was euch gefällt. Und es geschah am anderen Morgen, da stellte Saul das Volk in drei Abteilungen auf, und sie drangen um die Morgenwache ins feindliche Lager und schlugen die Ammoniter, bis der Tag am heißesten war. Die übrig gebliebenen aber wurden so versprengt, dass nicht zwei von ihnen beieinander blieben. Da sprach das Volk zu Samuel: Wer sind die, welche sagten, soll Saul über uns herrschen? Gebt diese Männer her, damit wir sie töten. Saul aber sprach: Es soll an diesem Tag niemand sterben, denn der Herr hat heute Rettung gegeben in Israel. Und Samuel sprach zum Volk: Kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und das Königtum dort erneuern. Da ging das ganze Volk nach Gilgal und machte dort Saul zum König vor dem Herrn in Gilgal, und sie schlachteten dort Friedensopfer vor dem Herrn. Und Saul und alle Männer Israels freuten sich dort sehr. Soweit der Predigttext. Gleich zu Beginn kurz eine Vorbemerkung. Wahrscheinlich heißt in vielen von euren Bibelübersetzungen dieser feindliche König Nahasch und die belagerte Stadt Jabesh. Das heißt je nach Übersetzung mal mit S, mal mit SCH. Ich nenne es eben so, wie es in der Schlachterübersetzung aufgeschrieben ist, also nicht davon irritieren lassen, bitte. Ja, die Edith hat schon gesagt, dass ich euch drei Punkte mitgebracht habe, und der erste davon handelt eben von Angst. Also eben der König Nahas ist eben ein Ammoniter, haben wir gelesen. Die Ammoniter, das waren Erzfeinde vom Volk Israel. Immer wieder sind diese Nationen miteinander in Krieg gelegen. Ja, und dieser Nahas hat offenbar im Sinn, eben eine neue Kriegsrunde zu beginnen. Ja? Und wir lesen mehrmals im Text, dass diese Stadt Jabes in Gilead liegt. Wenn ihr in euren Bibeln Landkarten habt, könnt ihr gerne mal zu Hause, bitte nicht jetzt, nachschauen, wo Gilead liegt, nämlich auf der östlichen Seite des Jordan. Das heißt, es lag nicht im eigentlichen Kerngebiet von Israel. Also aufgrund dieser Lage war es einfach relativ leicht angreifbar, das Gebiet. Ja, und das wollte dieser Nahas sich eben zunutze machen. Und die Bewohner von der Stadt hier, die sind jetzt total verängstigt. Vielleicht sind sie auch komplett überrascht, dass da auf einmal der Nahas mit einem Heer vor der Stadt steht. Sie möchten also gleich von vornherein mit ihm einen Bund schließen und ihm so eben auch ihre Unterwerfung anbieten. Aber Gott anzurufen, das scheint nicht auf ihrem Programm gestanden zu sein. Naja, und auf dieses Angebot, da lässt sich dieser Nahas mal grundsätzlich ein, aber ja, er belässt es dabei nicht, sondern er fügt noch eine zusätzliche Maßnahme an, die für eine extra Demütigung sorgen sollte. Vielleicht haben sich jetzt manche gefragt, warum wird hier jetzt genau das rechte Auge so erwähnt? Ja nun, in der damaligen Zeit, da waren ja hauptsächlich Bogenschützen im Krieg, und die haben ihr linkes Auge mit dem Schild, bedeckt, um sich eben vor feindlichen Pfeilen zu schützen. Naja, und dann wären diese Männer eben bei ausgestochenem rechten Auge kampfunfähig geworden. Also das war der Hintergrund dieser Maßnahme. Für uns ist es vielleicht nicht gleich verständlich, warum würde das eine Demütigung für ganz Israel sein? Betrifft doch nur eine Stadt, könnten wir denken. Was geht das denn den Rest des Landes an? Naja, das wäre jetzt sehr aus unserer westlichen, individualistischen Perspektive gedacht. Ja, über weite Teile der Geschichte hat man nicht so individualistisch gedacht wie bei uns und denkt man in vielen Kulturen bis heute nicht so. Da denkt man nämlich in Kollektiven. Also sprich, wenn ein Teil des Kollektivs dann gedemütigt wird, betrifft das gleich das ganze Kollektiv. Ja? Naja, und nun nach dieser neuen Ankündigung, da scheinen jetzt doch die Bewohner von Jabes ein bisschen aus ihrer Schockstarre zu erwachen. Sie erbitten sich eine Frist von einer Woche. Übrigens bemerkenswert, dass der Nahas darauf überhaupt eingegangen ist. Der muss sich seiner Sache enorm sicher gewesen sein, dass er ihnen diese Frist noch gibt. Ja, und sie nutzen diese Zeit eben dazu, um Boten eben durch ganz Israel zu senden und dort um Hilfe zu bitten. Und wir lesen eben, dass sie dabei auch nach Gibea kommen. Ja, warum wird gerade diese Stadt so erwähnt? Einerseits natürlich, weil es eben die Stadt, die Heimatstadt des neu gewählten Königs Saul ist. Und auf der anderen Seite hat das auch historische Gründe. In der Predigt von letzter Woche, ja, die habe ich auch nachgehört, in der Predigt von letzter Woche habt ihr ja gehört, dass im Buch Richter von einem Bürgerkrieg berichtet wird zwischen dem Stamm Benjamin und den übrigen Stämmen. Und genau diese Stadt Jabes aber, die hatte in diesem Krieg eine Art neutrale Position inne. Und sie hat dann danach sogar eine Blutsverwandtschaft mit dem Stamm Benjamin begonnen, damit der eben nicht ganz ausgelöscht wird. Ist in Richter 21 nachzulesen, die Geschichte, könnt ihr gerne zu Hause tun, mache ich jetzt aus Zeitgründen nicht hier. Ja, und eben, ja, Benjamin, ihr habt es auch gehört, das ist eben der Stamm, von dem Saul kam und eben zu dem auch Gibea gehört. Also der Gedanke dahinter war wohl, wer sollte denn Jabes helfen, dieser Stadt, wenn nicht eine Stadt aus dem Stamm Benjamin? Tja, aber leider, diese Bewohner von Gibea, die sehen sich nicht im Mindesten in der Lage dazu, jetzt Hilfe zu leisten. Dass sie als Reaktion weinen, das zeigt einerseits schon auch eine starke emotionale Verbundenheit mit Jabes. Also sie trauern geradezu mit den Bewohnern dort. Aber sie haben keinen Mut. Also das Weinen, das stellt auch einen Ausdruck dar an Angst und an Hilflosigkeit. Und auch hier sehen wir, an Gott haben sich die Bewohner von Gibea nicht gewendet. Nicht mal an den neu gewählten König Saul eben, der aus ihrer Stadt war, haben sie sich gewendet. Auch die Boten sind jetzt nicht extra zu Saul hingegangen. Also das Einzige, was den Menschen von Gibea bleibt, ist pure Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Ich habe mir gedacht, beschreibt das nicht ganz erstaunlich die Situation, in der sich auch viele Menschen heutzutage befinden? Ist es nicht auch gerade das Gefühl von vielen unserer Zeitgenossen, dass sie gar keine Hoffnung mehr haben? Die vielen Krisen unserer Zeit, die haben ihre Spuren in der menschlichen Psyche hinterlassen, sodass viele Menschen nur noch mit Angst in die Zukunft sehen können. Und an Gott denken aber die allermeisten Menschen nicht mehr. Der Gedanke, dass er immer noch helfen könnte, ist für viele fremd geworden. Aber wie ist es denn bei uns Christen? Strahlen wir eine Hoffnung aus, die alle noch so schwierigen Umstände durchdringt? Leben wir aus dem tiefen Vertrauen in einen souveränen, in einen allmächtigen Gott, der wirklich alles in seiner Hand hat? Prägt dieses Bewusstsein unser Leben? Oder lassen wir uns nicht doch immer mal wieder auch von Resignation packen und sehen alles nur noch schwarz? Und um mich richtig zu verstehen, ich sage nicht, dass wir jetzt naiv optimistisch sein sollen. Keineswegs. Ich möchte auch die schwierigen Umstände unserer Zeit keineswegs abstreiten oder kleinreden. Aber unser Leben sollte davon nicht bestimmt werden. Ich habe vor kurzem mal eine Predigt gehört, wo der Prediger den, wie ich fand, tollen Satz gesagt hat: Ich bin nicht bereit, mein Leben unter die Herrschaft von Energiepreisen zu stellen. Also lasst uns in der Angst nicht mutlos werden, sondern mit ihr zu Jesus gehen. Denn dort ist sie am besten aufgehoben. Als ich noch ein Kind und dann auch ein Teenie war, also ungefähr gestern, weil ein bisschen länger ist es doch schon her, da war in den meisten freikirchlichen Gemeinden noch das Lied sehr populär: Meine Zeit steht in deinen Händen. Das dürfte auch noch vielen, glaube ich, hier bekannt sein, das Lied. Und die erste Strophe, die hat den folgenden Text, ich zitiere: Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frage ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Diese Zusage gilt, auch heute. Gott liebt uns, Gott lässt uns nicht los, sondern er wird bei uns sein. Gib uns das Mut für unsere Kämpfe, die wir zu kämpfen haben. Ich hoffe doch schon. Ich möchte noch eine Stelle lesen aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. In anderen Übersetzungen der Besonnenheit, was ich auch fast das bessere Wort hier auch finde. Also Gott schenkt Mut und nicht Angst und schon gar nicht Panik. Gut, also nachdem wir uns jetzt etwas mit der Angst beschäftigt haben, kommen wir zum Sieg, zum zweiten Punkt. Auf Angst folgt Sieg, ist doch schön. Es lohnt sich, wenn wir in diesem Abschnitt den Fokus wieder etwas auf den Saul richten. Über ihn haben wir ja auch, habt ihr auch in der letzten Predigt ja schon einiges gehört. Bemerkenswert ist ja, er ist zwar jetzt zum König bestimmt worden, aber er arbeitet noch als Sohn eines Bauern am Feld. Also keine Rede davon, dass er jetzt in einem königlichen Palast oder so wohnen würde. Ja? Und seine Reaktion ist ja auch auffällig. Er lässt sich jetzt informieren, warum ist auf einmal so große Trauer in der Stadt, aber er lässt sich nicht anstecken davon. Stattdessen kommt eben Zorn über ihn. Wenn wir das spätere Leben von Saul erkennen, dann wissen wir, dass da der Zorn durchaus häufig eine sehr böse Rolle eben gespielt hat in seinem weiteren Leben. Aber hier ist der Fall ein ganz anderer. Denn bevor er zornig wird, da heißt es im Vers 6, der Geist des Herrn kam über ihn. Also das war jetzt nicht der Wutanfall eines Cholerikers, der sein Temperament nicht im Griff hat, das war es hier nicht, sondern Gott hat hier die Emotionalität des Saul gebraucht, um die Rettung für Jabes in Gang zu setzen. Also Zorn führt hier jetzt nicht zu einer unüberlegten Wuthandlung, sondern zu konkreten Handlungen von Seiten Sauls, um eben die Ammoniter zu bekämpfen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich manche jetzt gefragt haben, was hat denn das zu bedeuten mit diesen geschlachteten und zerstückelten Rindern, wo dann sogar noch Teile durchs Land gesendet werden. Ich denke, es soll wohl die äußerste Wichtigkeit veranschaulichen, ja, dass die Männer von Israel jetzt einfach unbedingt helfen müssen und dass sie den bedrängten Einwohnern von Jabes unbedingt beizustehen haben. Und dazu hat eben Saul dieses recht drastische Mittel eben benutzt. Ja? Immerhin hat er jetzt nicht gleich die Männer mit dem Tod bedroht, das wäre ihm ja bei seinem Temperament auch zuzutrauen gewesen. Ein interessanter Nebenaspekt übrigens ist noch im Vers 7, da wird Samuel auch noch gleich nach Saul erwähnt. Also offenbar wollte Saul den Samuel auch noch hier mit einbeziehen. Wir wissen jetzt nicht, ob der Samuel sich das überhaupt noch gewünscht hat, ob das überhaupt noch sein Plan oder sein Wunsch war. Aber zumindest zu diesem Zeitpunkt wollte Saul noch nicht auf Samuels Dienste verzichten. Naja, und dieses Zeichen des Saul hat eben seine Wirkung nicht verfehlt. Eben in Vers 7 haben wir auch, da sehen wir ganz klar aufgeschrieben, da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, sodass sie auszogen wie ein Mann. Also auch hier, wir lesen von einer heftigen Emotion, die aber, ganz wichtig, Gott gewirkt hat. Also dieser Schrecken bedeutet hier jetzt nicht ein panisches Zusammenzucken, das einen gelähmt zurücklässt. Nein, das wäre eben ein menschlicher Schrecken. Dieser Schrecken des Herrn stattdessen, der bewirkt die Einheit im Volk. Wenn Gott wirkt, dann kann Gewaltiges passieren. Und die Männer erkennen, dass sie jetzt gefragt sind. Es wird wohl kaum ein Mann zu Hause geblieben sein. Und mit Gottes Unterstützung also formt dann der Saul aus dem Nichts ein gewaltiges Heer von 330.000 Soldaten, das die Ammoniter überfallen und letztlich auch besiegen wird. Es ist doch großartig zu sehen, wie verwandelt diese Menschen auf einmal sind, oder? Sie können sogar gleich die Boten beauftragen, mit einer guten Nachricht zurück nach Jabes zu gehen. Und auch diese gute Nachricht bleibt nicht ohne Wirkung. Im Vers 9 haben wir gelesen, als die Boten kamen und dies den Männern von Jabes verkündigten, da wurden sie froh. Es ist ja geradezu witzig, dass sie trotzdem dann im Folgevers ja zum Nahas gehen und ihm vorgaukeln. Du übrigens am nächsten Tag ergeben wir uns, gell? Wir wissen ja gar nicht mal, ob diese 7-Tage-Frist überhaupt schon vorbei gewesen wäre. Obwohl das jetzt auch nicht ausgeschlossen wird, ja. Wie auch immer, am nächsten Morgen gibt es für die Ammoniter eine bitterböse Überraschung. Sauls Heer dringt bei ihnen ein, sie werden heftig geschlagen. Gott hat gehandelt und die große Bedrohung von der Stadt Jabes abgewendet. Sogar die gewünschte Tageszeit wird eingehalten, nicht? Im Vers 9 haben sie ja prophezeit, wenn die Sonne am heißesten scheint, also zur Mittagszeit würde die Stadt befreit sein. Und im Vers 11 sehen wir eben, genauso ist es gekommen. Also Gott hat hier einen überwältigenden Sieg geschenkt. Und ich möchte jetzt dich fragen, hast du dir nicht auch schon mal gewünscht, in der Kraft Gottes etwas richtig Großes zu tun? Möchtest du nicht auch ein Mensch sein, der da ist, wenn es drauf ankommt? Wahrscheinlich schon, vermute ich mal. Aber wie ist das möglich? Wie kann denn der Geist des Herrn auch über dich und mich kommen? Also erstmal ist dazu zu sagen, im Alten Testament, da kam der Geist des Herrn ja nur punktuell über die Menschen und konnte sie aber dann auch wieder verlassen. Beim Saul, das werden wir später lesen, ist eben genau das auch geschehen. Für uns aber gilt, Menschen, die wirklich bekehrt sind, die haben den Heiligen Geist dauerhaft. Der geht nicht wieder weg. Er muss also jetzt nicht extra über mich kommen, denn er ist ja schon immer da. Eher müssten wir wohl davon sprechen, wie kann ich tief mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Und ich denke, dazu gehört eine komplette Hingabe an Gott. Und ich möchte dazu noch zwei Stellen lesen aus dem Neuen Testament. Die eine finden wir in Epheser 5, 18 bis 20. Dankeschön. Epheser 5, 18 bis 20. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, also zuerst mal finden wir hier im Abschnitt eine Warnung, nämlich nicht zu viel Alkohol zu sich zu nehmen, aber Alkohol natürlich als Beispiel steht für alle möglichen Arten von potenziellen Suchtmitteln. Dann finden wir aber noch einige Anweisungen. Es ist auch interessant, wie viel Raum hier eigentlich der Musik gewidmet ist. Ja, dass wir hier aufgefordert werden, ja, gute christliche Lieder mit guten Inhalten zu singen, zu hören und soweit fähig auch zu spielen. Von gegenseitiger geistlicher Ermutigung lesen wir hier und wir werden auch zum anhaltenden Dankgebet hier aufgefordert. Hier habe ich auch in meiner Beziehung ja zu Debbie schon auch lernen dürfen, wie viele kleine und auch wie große Dinge es gibt, die Gott lenkt und führt und für die es sich auch lohnt, ihm zu danken. Ich könnte Geschichten erzählen, wo wir in unserer Beziehung Gottes Leitung erlebt haben. Es ist unglaublich. Aber das ist jetzt hier nicht der richtige Ort dafür, das näher auszubreiten. ja, und die andere Stelle, die mir in den Sinn kam, das ist Hebräer 12, 1 und 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Also, ja, jeder von uns hat ja mit gewissen Sünden zu kämpfen, nicht? Das können äußere Versuchungen sein, die uns zur Sünde verführen können. Das können alle visuellen Eindrücke, Bilder sein, die auf uns jeden Tag so einprasseln. Es kann auch zum Beispiel das schlechte Reden über andere sein, das man jeden Tag so mitbekommt. Es können aber auch Versuchungen aus unserem Inneren sein. Es können zum Beispiel schlechte Gewohnheiten sein. Wir haben gerade in der Stelle vorher, wurde vor zu viel Alkoholkonsum gewarnt oder was anderes könnte auch überhaupt Pornografiekonsum sein. Oder es könnten auch schlechte Eigenschaften sein, die man zum Beispiel aus seiner Familie mitbekommen hat. Vielleicht eine Neigung zu Wutanfällen könnte es sein. Also das alles, was ich genannt habe und noch viel mehr, das können alles Dinge sein, die uns daran hindern, Großes für Gott zu tun. Und diese Dinge, die sollen eben erkannt und bekannt, ja, und dann auch am Kreuz abgegeben werden. Und ich sage damit nicht, dass es möglich wäre, in dieser Welt sündlos zu leben. Nein, das ist es nicht, das weiß ich. Es sollte aber, ja, unser Bestreben sein, in der Hingabe an Gott mehr und mehr zu wachsen. Zu dieser Zeit seines Lebens hat eben Saul wirklich hingegeben an Gott gelebt. Und wir haben es eben noch besser, als es der Saul damals hatte, weil wir eben durch das Leiden und Sterben von Jesus am Kreuz eben eine dauerhafte Verbindung zu Gott ermöglicht bekommen haben. Und weil eben aufgrund dessen der Heilige Geist eben nicht nur kurzzeitig, sondern dauerhaft ja, in uns wohnt. Er kann die Frucht des Geistes, wie es in Galater 5 heißt, in uns wirken. Mit anderen Worten gesagt, er kann einen ganz neuen Menschen machen, aus dir, ja sogar aus mir. Daher, gib deine Sünden, speziell deine Lieblingssünden, gib sie ganz bewusst bei Gott ab. Und dann wirst du ganz und gar hingegeben für ihn leben können. Und er kann dich verwenden, um Dinge durch dich zu tun, die du dir niemals hättest ausmalen können. Und denk aber dabei auch daran, im geistlichen Kampf, da geht es gar nicht immer nur um dich, sondern es geht auch ganz stark um deine Mitmenschen. Der Saul hat seine Hingabe jetzt nicht für sich selbst genutzt, sondern eben für die bedrängten Bewohner von Jabes. Daher, also mach dir gar nicht so viele Gedanken darüber, wie kann ich selbst ein besserer Christ werden, sondern ja, fokussiere dich mehr auf Jesus und auf deine Mitmenschen. Und dann wird Gott die Veränderung dir auch schenken, ohne dass du es immer gleich auch selber merkst. Und deine Mitmenschen haben dann auch was davon. Ja, ich komme dann jetzt zum dritten Punkt, zur Dankbarkeit. Dieser Punkt wird jetzt etwas kürzer ausfallen. Ich habe eben gerade davon gesprochen, über die Wichtigkeit der Hingabe eben an Gott und wie eben Saul in dieser Zeit eben ein Vorbild sein kann. Das erkennen wir ja auch in den Versen 12 und 13. Ja, ihr habt ja das letzte Mal eben gehört, dass es einige Menschen gab, die dem Saul die Gefolgschaft verweigern wollten. Ja, und jetzt im Siegesrausch reicht es dem Volk jetzt nicht, dass sie jetzt ihre äußeren Feinde besiegt haben. Sie wollen eben auch noch innerhalb des Volkes all diejenigen beseitigen, die jetzt nicht von vornherein loyal zum König gestanden sind. Und es ist wirklich vorbildlich, wie Saul dieses Vorhaben hier vereitelt. Mit der schönen Begründung, die wir in Vers 13 finden, der Herr hat heute Rettung gegeben in Israel. Also er stellt Gott in den Mittelpunkt und nicht sich selbst. Und ja, es ist eigentlich wirklich dann traurig, wenn man dann Sauls spätere Entwicklung sieht. Und das, finde ich, macht aber auch in eindrücklicher Weise eben klar, ich weiß, ich wiederhole mich jetzt, wie abhängig wir einfach vom Heiligen Geist sind. Ohne diesen Geist war Saul ein Mensch, der nicht Herr seiner Gefühle war und sie eben sehr zum Schaden anderer eingesetzt hat. Also ich finde, man kann nicht oft genug betonen, was für ein Segen es ist, dass der Heilige Geist eben uns Christen ja nie mehr genommen wird. Auch in diesem letzten Abschnitt ist übrigens wieder zu sehen, dass Samuel immer noch als eine führende Persönlichkeit im Volk gesehen wird. Ja? Also eben diese Männer, die da jetzt noch eben die vermeintlichen Feinde Sauls besiegen wollten, haben sich an den Samuel gewendet, obwohl dann interessanterweise Saul dann die Antwort gibt. Und der Samuel macht dann auch den Vorschlag, nach Gilgal zu gehen, um dort das Königtum eben zu erneuern. Es ist erst im nächsten Kapitel, dass wir lesen, dass Samuel sich mit modernen Worten gesprochen aus der Politik zurückzieht. Und was jetzt in Gilgal stattfindet, diesen Vorgang könnte man als Krönungszeremonie beschreiben vielleicht. Das kennt man ja bis heute zum Teil aus den Monarchien. Ja, also denken wir zurück, im September letzten Jahres, da ist ja die britische Königin gestorben und da wurde ja ihr Sohn schon am selben Tag zum neuen König ernannt, aber offiziell gekrönt wird er erst heuer im Mai. Also da liegt eben auch eine gewisse Zeit dazwischen. Ja. Und ich möchte nochmal den Vers 15, den letzten Vers lesen, einfach als Beispiel dafür, dass man sieht, dass Gott in den Mittelpunkt hier gestellt wird in der Feier. Da ging das ganze Volk nach Gilgal und machte dort Saul zum König vor dem Herrn in Gilgal und sie schlachteten dort Friedensopfer vor dem Herrn. Und Saul und alle Männer Israels freuten sich dort sehr. Ja, also die Menschen haben Gott gedankt und ihn gelobt und nicht jetzt ihre tolle militärische Leistung gefeiert. Und das hat dann zu großen Freude geführt. Wenn wir nicht die weitere Geschichte kennen würden, könnten wir fast sagen, Ende gut, alles gut. Aber wir kennen die weitere Geschichte, deshalb wäre das zu früh geurteilt. Ich sehe in diesem letzten Abschnitt mindestens zwei Lektionen für uns. Es mag noch mehr geben. Ich, wie gesagt, habe jetzt zwei erkannt. Die eine ist, Siege für Gott, die sind jetzt nicht dafür da, dass man dich toll findet. Sie sind dazu da, dass Gott in den Mittelpunkt gestellt und geehrt wird. Es ist doch sehr leicht, Menschen zu verehren und sie zu rühmen und Gott dabei aus dem Blickfeld zu verlieren. Und die zweite Lektion ist, wie dankbar sind wir denn eigentlich? Ich glaube, wir sind uns oft zu wenig bewusst, wofür wir eigentlich dankbar sein sollen. Was uns fehlt, ja, das wissen wir oft nur zu gut, ne? Aber wissen wir eigentlich, was wir alles haben? Ich weiß nicht, wer von euch die Arbeit von Freiheit in Christus oder auf Englisch Freedom in Christ kennt. Da gibt es ja auch ein Buch dazu von Neil Anderson, aus dem heraus eben diese Arbeit entstanden ist. Die machen Seminare, haben es auch bei uns in Meidling vor Jahren mal gemacht. Die machen Seminare, wo sie Christen eben darauf hinweisen, was eigentlich ihre Stellung in Christus ausmacht, weil das leider viel zu wenige Christen wirklich verinnerlicht haben und es dementsprechend diese Freiheit in ihrem Leben oft nicht wirklich zur Auswirkung kommt. Und seit längerem, seitdem sie mal das Seminar bei uns hatten, in der Gemeinde, hängt ein Papier an meiner Wand, auf dem stehen viele Wahrheiten, wer und was ich alles in Christus bin. Aber erst vor kurzer Zeit habe ich es mir angewöhnt, jeden Morgen Gott für diese Wahrheiten zu danken. Und ich glaube, das hat mich tatsächlich auch dankbarer werden lassen. Ich bin das von Natur aus ja auch nicht. Und bitte, ich habe da noch einiges auch zu lernen in diesem Bereich. Ja, das möchte ich auch sagen. Aber ja, ich bin froh, dass ich eben diesen Lernschritt mit Gottes Hilfe auch tun durfte. Und ja, ich wünsche daher euch, dass ihr gerade in euren schönen Stunden die Gegenwart Gottes sucht, dass wir euch bzw. uns vorbereiten, um auch in schweren Zeiten nicht bitter zu werden, sondern fröhlich mit Jesus weiterzugehen. Ich komme dann zum Schluss. Gottes Volk stand und steht immer im Kampf. Es gilt deshalb, nicht mutlos zu werden, sondern ganz auf den lebendigen Gott zu vertrauen und ihm das ganze Leben vorbehaltlos hinzugeben. So wird er uns den Sieg schenken. Danken wir ihm doch dafür, besonders für den alles entscheidenden Sieg, den Jesus am Kreuz von Golgatha errungen hat. Das schenkt uns wahre Sicherheit und wahren Frieden. Amen.